Zur Bibelstudienkurs passt nicht nur der Bibelbund, sondern der Text, den ich jetzt lese aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 1, 1 bis 15, passt wunderbar zum Buß- und Bettag. Markus 1, 1 bis 15. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, macht seine Steige eben. Johannes, der Täufer, war in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig und predigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste, und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass diese Zeit damals angebrochen ist und dass sie immer noch anhält und dass wir auch heute aufgerufen sind, Buße zu tun und an dein Evangelium zu glauben. Danke für diese Chance, Buße ein fröhliches Geschäft, so hat es Luther gesagt, und wir wollen uns daran gewöhnen, dieses fröhliche Geschäft zu tun. Wir danken dir, dass wir heute Abend die Möglichkeit haben, vor dich zu treten. Du willst uns unterrichten, du willst uns Weisung geben, willst uns ermahnen, stärken, aufrichten. All das schenkst du durch dein Wort, es ist ein Wunder. Und wir danken dir, dass wir durch dieses Wort erreicht wurden. So bitten wir dich, dass du uns jetzt hellhörig machst auf das, was du uns zu sagen hast. Und wir bitten für Andreas, dass du ihn ausrüstest mit dem, was er braucht und was für uns gut ist. So danken wir dir. Amen. Amen.
Gottes Wort Teil 4, Stichwort biblische Gattungen, so steht's heute drüber. Ein paar Vorbemerkungen. Erste Vorbemerkung: Wir müssen uns kurz vergegenwärtigen, welchen Weg wir bisher gegangen sind. Wenn Teil 4 war, gibt's Teile davor. Wir sind eingestiegen unter der Überlegung, welches Grundverständnis von Bibel bewegt uns, und haben an dem ersten Abend den Offenbarungsprozess ins Visier genommen, haben uns vergegenwärtigt die Stichworte von Inspiration, vom Kanon, wie er gebildet wurde, und vom Stichwort der Bibelkritik, und sind bei diesem ersten Abend dazu gekommen, dass es ganz bestimmte Vorentscheidungen unsererseits braucht, um zu einem entsprechenden Bibelverständnis zu kommen. Das war der erste Abend. Im zweiten Abend haben wir das biblische Selbstzeugnis ins Visier genommen und haben uns ein klein wenig an diesem Satz entlang gehangelt. Gottes Wort sagt überall, dass Gottes Wort Gottes Wort ist. Um deutlich zu machen, das innere Selbstzeugnis der Bibel ist sehr, sehr, sehr eindeutig und bringt einer großen Klarheit zum Ausdruck von sich selber, was es selber ist. Und das stärkt uns in unserem Grundverständnis. Im dritten Teil, beim letzten Mal, sind wir eingestiegen nach dem Grundverständnis in den zweiten großen Themenblock der Auslegung. Und bei der Auslegung haben wir beim letzten Mal den Einstieg geschafft unter dem Thema Heilsgeschichte und Christozentrik. Damit wollten wir versuchen, deutlich zu machen, dass wenn man die Bibel anfängt, auf sich wirken zu lassen, sie sich auf jeden Fall geschichtlich erweist. Sie zeigt uns einen Geschichtsprozess, und zwar nicht nur eine Teilnahme an einem weltgeschichtlichen Prozess, sondern insbesondere an einer Geschichte in der Geschichte, an Gottes Geschichte, an Heilsgeschichte. Und das Ganze hat eine ganz besondere Mitte, eine zentrale Person, nämlich Jesus Christus. Und diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen, das war am letzten Mal in unserem Bibelstundenstudienkurs unser Thema. Wir gehen heute im vierten Abend noch einmal von der Überschrift Auslegung aus und haben heute unter der Überschrift biblische Gattung jetzt stärker das Themenfeld ins Visier zu nehmen, wie ich denn jetzt so mit diesen Texten umgehe, diesen ganz unterschiedlichen biblischen Texten, und haben uns dann nochmal spezifisch auf das Stichwort der Gattungen eingelassen. Das war die erste Vorbemerkung. Die zweite Vorbemerkung ist, dass wir natürlich jetzt sagen, was soll das denn? Beim Stichwort biblische Gattung sind manche von Ihnen ein bisschen irritiert gewesen. Die sind nicht ganz so beheimatet mit dieser Begrifflichkeit und haben gedacht, bei Gattung, da denke ich eher an Biologie, da lande ich eher bei den Tieren und bei den Pflanzen und sehe mich zurück in die Oberstufe oder Mittelstufe versetzt und was soll das denn jetzt? Aber natürlich, das Thema der Gattung ist nun nicht nur ein biologisches Thema, sondern tatsächlich auch ein literarisches Thema und bitte nicht nur ein biblisch-literarisches Thema, sondern ganz grundsätzlich spielt die Frage nach der Literaturform, nach dem Gefäß, nach der Gattung, nach der Gruppe eine ganz, ganz große und wichtige Rolle. Alle, die so ein bisschen Sensus für Literatur haben, die wissen das, haben das mitbekommen. Bei manchen ist der Deutschunterricht schon ein halbes Jahrhundert her, gut, aber bei anderen ist er noch halbwegs präsent, und dann weiß man, Sprache hat immer eine Form. Sprache hat immer Form. Und das gehört mit zur Sprache dazu, dass sie in Formen gegossen wird. Und diese Formen haben Entwicklungsprozesse, diese Formen verändern sich, diese Formen können genutzt werden. Diese Formen sind auch mal einengend und begrenzend, gleichzeitig geben sie aber Deutungsraum. Ach, Sie brauchen ein Beispiel, ich sehe es Ihren Gesichtern an. Also natürlich ein riesengroßer Unterschied, ob Sie einen Liebesbrief kriegen, wo vorne drei Herzchen drauf sind, oder einen Brief vom Finanzamt, oder? Das sind zwei verschiedene Gattungen. Das sind einfach mal ganz schlicht schon zwei verschiedene Gattungen. Und es ist doch gut, dass schon vom Äußeren klar ist, wohin Ihr Kopf gelenkt wird. Sie werden beim Finanzamt nicht mit sehr viel Liebe erfahren, aber Sie werden umgekehrt auch, nein, Sie wissen, was ich meine. Oder Sie kriegen einen schwarz umrandeten Brief. Das ist was anderes, als wenn das Aldi-Werbeprospekt kommt. Sondern haben Sie wiederum zwei verschiedene Gattungen. Sie haben ganz unterschiedliche Formen, denen Texte transportiert wird. Und auch nicht nur jetzt in der schriftlichen Form, sondern auch der mündlichen Form haben wir die unterschiedlichsten Formate entwickelt in der Menschheitsgeschichte, in der Kommunikation, wie wir miteinander reden. Und das hat etwas mit unserer Kultur, unserer Prägung zu tun und gleichzeitig natürlich auch mit einer gewissen Erwartung. Eine Erwartung, eine Form lässt mich auch immer auf etwas warten und hoffen. Wenn ich eine Hochzeitsanzeige kriege, habe ich natürlich eine andere Erwartung, als wenn notarielles Schreiben bei mir ankommt. Da rechne ich mit was ganz anderem. Und wenn ich schon sehe, Stadtkasse irgendeiner Stadt, dann denke ich wieder, oh, an welchem Ort war ich jetzt wieder zu schnell? Also das ist ja ganz klar, dann weiß ich schon, wo es ungefähr hingeht. Ja, ich sehe die entsprechenden Personen schon schmunzeln. Also von daher ist das Ding ja schon klar. Das heißt, ich habe mit Literatur und Gattung zu tun. Gefäße, Inhalt braucht Gefäß. Form und Inhalt sollte korrespondieren. Das ist so der Grundgedanke. Davon lebt Sprache, Literatur, schriftlich, mündlich, ganz klar. Und das natürlich gilt jetzt auch, wir ahnen es, für die Bibel. Die Bibel ist ja ein literarisches Werk. Und zwar nicht auf einer Ebene, sondern einer unglaublichen Vielfältigkeit. da ist eben nicht nur ein Text drin, sondern wir haben allein schon 66 Bücher und innerhalb der Bücher wiederum ganz unterschiedliche Wahrnehmungen von Gattungen und von Literatur. Und allein das ein bisschen zu sensibilisieren, ist natürlich eine ganz große Hilfe. Das hilft uns zum Verstehen. Das hilft uns tatsächlich, Texte zu verstehen. Manchmal sind wir ja irritiert, wenn wir an Texte herangehen, weil wir mit einem falschen Erwartungshaltung rangehen, was da jetzt passieren muss. Ich sag's mal so, verstehen Sie, wenn Sie mit mir 1. Chronik 1 aufschlagen, die ersten 4, 5, 6 Kapitel und irgendwo in den Stammbäumen versacken, dann war es natürlich schlecht, wenn Sie vorher dachten, Sie werden emotional unglaublich bewegt. Ja, das kann natürlich jetzt da nicht so passieren. Wenn ich in der literarischen Gattung schon weiß, wo ich bin, dann habe ich auch ein bestimmtes Vorverständnis, kann mich darauf einstellen. Ganz anders, wenn Sie im Hohen Lied unterwegs sind, da kommen Sie ohne Emotion gar nicht durch. Verstehen Sie, das ist eine ganz große Hilfe, wenn man das einfach schon mal ganz grundsätzlich wahrnimmt. Das hilft, das zu verstehen. Das mit den Gattungen, das mit den Formen, damit es unserem Kopf klar ist, ist in der Erfassung biblischer Texte nur ein einziger Arbeitsschritt, um mal dieses Wort zu nutzen. Wenn man einen biblischen Text erarbeitet, ein Verständnis für sich entwickelt, in der persönlichen stillen Zeit, in Vorbereitungen für einen Hauskreis, für einen Bibelstunde, Gottesdienst, Vortrag, was auch immer, dann sind es natürlich ganz unterschiedliche Schritte, die man da gehen kann. Ich habe für die, die das interessiert, nur für die, die es interessiert, mal so eine Liste der Arbeitsschritte kopiert, damit Sie so ein bisschen das nachvollziehen können. Liegt hinten links aus, dürfen Sie sich mitnehmen, den einen anderen mag es interessieren, was eigentlich so dazugehört, bis man am Ende bei einer Auslegung oder bei einem Textverständnis landet. Und dann hat man so ein gewisses Gefühl. Und ein Punkt von 18 ist die Frage nach der Form, nach der Gattung. Und wenn Sie jetzt fragen, warum wir gerade das herausgehoben haben, aus allen anderen möglichen Schritten, die auch noch mit dazugehören, dann, weil das einmal mächtig vernachlässigt wird, und weil man genau bei Formen und Gattungen auch relativ schnell erkennen kann, wie sinnvoll und hilfreich und auch inhaltlich das wichtig ist, wenn wir uns auf diese unterschiedlichen literarischen Gattungen, wie die Bibel uns begegnet, einlassen. Kommen wir zur dritten Vorbemerkung. Bei der dritten Vorbemerkung geht es einfach nochmal darum, jetzt von der normalen literarischen Gattung zu biblischen Gattungen vorzustoßen. Und wenn wir da zu biblischen Gattungen vorstoßen, dann haben Sie natürlich alle schon so ein Grundverständnis von diesen Gattungsthemen. Allein wenn ich Ihnen jetzt verschiedene Buchbücher und Buchgruppen nenne, haben Sie allein schon mit unseren Überschriften schon Gattungswelten, in die Sie ungefähr grob das einsortieren. Also ich sag mal, Sie werden was völlig anderes erwarten, wenn Sie einen Psalm aufschlagen, als wenn Sie in Levitikus im 3. Buch Mose die Opfergesetze lesen. Sie erwarten natürlich eine andere Gattung, wenn ich Ihnen sage, schlag doch bitte einmal den Epheserbrief auf, als wenn ich Ihnen sage, wir lesen Markus 1. Das sind doch zwei verschiedene Gattungen, das sind doch ganz unterschiedliche Welten. Natürlich, wir haben allein schon in den Buchgruppen dieser 66 Bücher eine unglaubliche Bandbreite. Gott hat in der Art, wie er für seinen Inhalt Gefäße genutzt hat, wirklich nicht gespart. Also er war nicht so deutsch im Sinn von eine DIN-Norm und die muss ausreichen für meine ganze Offenbarung, sondern nutzt ganz unterschiedliche Gefäße, in die er seinen Offenbarungsinhalt hineingießt. Wenn wir das mal an Psalter uns verdeutlichen und Sie haben diese 150 Psalmen da so vor sich, dann wissen Sie so aus dem Stegreif die verschiedenen ganz wichtigen Grundgruppen im Psalter. Natürlich kennen wir Klagepsalmen, das ist selbstverständlich. Das ist was anderes, als wenn ich einen Dank- und einen Lobpsalm habe. Natürlich ist das zu unterscheiden von einem Königs- oder Messias-Psalm. Na klar, das weiß man, das spüren wir, wenn wir die Texte lesen, oder? Meistens sollten wir es spüren. Und je nachdem, wie ich diese Form aufnehme, hilft es mir natürlich auch, in der Texterklärung klarzukommen. Es gibt ja, wenn Sie mal dafür sensibilisiert werden, so viele Gattungen. Unglaublich. Je nachdem, wie differenziert. Man kann es ja unterschiedlich stark differenzieren. Da hat man ja auch dann entsprechend Forschungsspaß dran oder auch nicht. Das zu differenzieren, kommt man auf die ganz unterschiedlichsten Felder, wie die Bibel in ganz bestimmte Form hineingegossen worden ist. Wir hatten ja für die Studiergruppen zum Beispiel die Aufgabe, einfach nur Esra und Nehemia, nicht zu lesen. Durchzublättern, Und einfach nur beim Blättern zu entdecken, was da alles drinsteht. Wie allein bei Esra und Nehemia an diesem Stückchen, diesem kleinen Stückchen Wort Gottes, unterschiedlichste Gattungen benutzt werden. Da kriegen sie plötzlich einen Text aus dem Staatsarchiv der persischen Regierung. Steht plötzlich mitten in der Bibel. Das ist ja ganz was anderes, als wenn sie jetzt zum Beispiel die Listen mitkriegen der Bauarbeiter am Tempel, an der Stadtmauer von Jerusalem. Oder sie haben die Rechenschaftsberichte von Nehemia, die er vor Gott abgibt. Gedenke meiner, oh Gott. Das ist ja eine ganz andere literarische Gattung, als wenn der persische Staatshof mal eben angefragt wird. Oder sie haben Gebete, das Gebet des Nehemia. Und immer wieder merken sie ganz unterschiedliche Gefäße. Ich nenne Ihnen nur so ein paar, damit Sie so merken, wie viel das sind. Natürlich gibt es Gebete, es gibt Berufungserzählungen, es gibt Poesie, es gibt Predigten, es gibt Leichenlieder, Beerdigungslieder, Totenklagen, es gibt Rechtstexte, es gibt Notartexte, es gibt alles Mögliche in der Bibel, eine Fülle von Dingen. Visionen, ganz besonders, denken Sie an die prophetischen Texte, es gibt Architekturpläne, Skizzen, die beschrieben werden. Die Bibel ist unwahrscheinlich vielfältig. Wenn Sie mit mir ins Neue Testament gehen, natürlich ganz klar die Briefe. So viele Briefe, die da geschrieben werden. Und eine ganz wichtige Gattung, und deswegen haben wir dich ein bisschen Markus lesen lassen, die Evangelien. Was ist das denn für eine Gattung? Großes Fragezeichen. Was ist denn das für eine Gattung, die uns das gegeben wird? Denn wir haben mit Matthäus, Markus, Lukas, Johannes ja das größte Textvolumen im Neuen Testament unter der uns allen bekannten Gattung, das ist ein Evangelium. Und wenn Sie mal ein bisschen nachdenken, müssen Sie mal scharf überlegen, was ist eigentlich ein Evangelium? Gibt es eigentlich außer den Evangelien noch Evangelien? Also, welche anderen Evangelien aus den Vieren kennen Sie denn noch? Also, verstehen Sie, was ich meine? Was ist das denn für eine Gattung? Wir kommen drauf, keine Sorge, hat es ja schon gelesen, Markus 1. Also, wir sind drin. Gott gießt seine Offenbarung in ganz spezielle Gefäße. Das heißt, heute Abend, wenn Sie das ein bisschen wahrnehmen, nach diesen drei Vorbemerkungen, geht es mir gar nicht so sehr darum, Sie in einen Überblick sämtlicher biblischer Gattungen einzuführen, sondern indem wir Sie für dieses Auslegungsthema sensibilisieren, haben wir eigentlich drei Überlegungen, die da mitschwingen. Und wir können uns da sehr schön am Reformator entlanghangeln. Denn all die Dinge haben ja nicht wir erfunden. Das ist schon viele Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende Schatz der Gemeinde Jesu. Und den Dreiklang, gut, der Reformator, das ist halt lateinisch, das überleben wir. Der berühmte Dreiklang des Wahrnehmens von Texten bei Martin Luther ist Oratio, Meditatio, Tentatio. Zu Deutsch, Oratio hat es mit dem Gebet, mit der Haltung zu Gott gegenüber den Texten zu tun. Meditatio ist die Zuwendung zum Text und die Arbeit am Text und das Aufnehmen des Textes, das Wirkenlassen des Textes. Da kommt unser Wort Meditieren her. Und Tentatio, das ist eigentlich das Wort für Anfechtung, das meint diesen Prozess, dass ein Wort Gottes immer bei dem, der es wirklich aufnimmt, auch einen Prozess auslöst. Ein Wort bewegt etwas in mir, es führt zu einer Anfechtung im ganz allgemeinen Sinn, dass es in meinem Glauben etwas rumort, bewegt, korrigiert, ermutigt, ändert. Es ist etwas, was einen Prozess in mir auslöst. Und wenn ich jetzt im Auslegungsbereich bin und spezifisch die Gattungen als Aufhänger nehme, dann lande ich genau in diesem Dreiklang. Im Dreiklang von Oratio, Meditatio und Tentatio. Wenn ich bei Oratio anfange und das Stichwort der Gattung nehme, dann ist das Wahrnehmen der Gattung. Das Wahrnehmen der Gattung gehört zum Respekt gegenüber dem Wort Gottes. In das große Feld gehört das hinein, dass wenn ich dieses wahrnehme, unter anderem eben, in welches Gefäß hat denn Gott seine Offenbarung gegossen, gehört dieser Prozess hinein in den Respekt gegenüber den Texten, gegenüber dem, was ich da vor mir habe. Ich möchte es Ihnen ganz klein wenig erklären. Die Frage ist also nicht, ist das mir zu kompliziert? Bringt das überhaupt was? Muss man das auch noch machen? Sondern der Gedankengang ist ein ganz anderer. Wir haben Offenbarung Gottes. Gott hat geredet. Gott hat sich verschriftlicht. Gott hat sich literarisch festgelegt. Und das geht nicht anders, das geht immer nur in Gefäße. Und deswegen gehört es mit zum Respekt von uns Menschen, dass wir mit der Wahrnehmung der Texte auch das Gefäß wahrnehmen, in das so ein Text hineingegossen ist. Wenn Sie jetzt sagen, ah, das ist mir alles zu akademisch, dann geht es gar nicht darum. Gott kann auch ohne den ganzen Kram bei mir wirken. Ja, natürlich kann er. Gott ist so unglaublich barmherzig. Es geht um was ganz anderes. Es geht um meine Haltung zu Gott. Nicht um seine Barmherzigkeit mir gegenüber, sondern meine Haltung zu Gott angesichts der Texte ist gefragt. Das ist das Stichwort Oratio. Gebet heißt, ich richte mich aus in der Wahrnehmung der Texte auf ihn. Er hat geredet. Er hat ein Gefäß genutzt. Es gebietet doch schon einen der Anstand, dass ich ihm da in der Gefäßform entsprechend auch zuhöre. Manchmal bin ich ganz irritiert. Wirklich, ich bin irritiert. Wo langjährige Jesus-Leute in einem eigenartigen Wort Gottes Egoismus verharren. Wenn da nicht gleich die Bibel so funktioniert, wie ich das will, und der Ertrag nicht dann gleich so schluckt, wie ich mir das denke, dann wird der Text übergangen. Gott soll sich bestimmt halt so äußern, dass ich das auch verstehe. Was ist das denn für eine eigenartige Haltung? Wir stellen das Ganze auf den Kopf, das hat mit Orat überhaupt nichts zu tun. Sondern ich, der Mensch, der glaubende Mensch, gehe an die Bibel heran und sage, mein Gott, ich danke dir, dass du geredet hast. Und selbstverständlich lege ich nicht dich fest, wie du zu reden hast, sondern du legst fest, wie du zu mir reden willst. Das ist eine geistliche Haltung. Das ist eine geistliche Haltung. Also der Satz, Sie werden das alles verstehen und wenn ich jetzt irgendeine Pfütze reintrete, werden Sie mir das auch noch verzeihen. Diese Formulierung, das hat mir gar nichts zu sagen, das spricht mich nicht an. Ach, das ist doch von erwachsenen Christen deppiger Satz. Sondern der Gedankengang ist doch umgekehrt. Mein Gott, bin ich so verblendet, bin ich so dämlich, dass ich immer noch nicht es schnalle, was du mir sagen willst, in dieser Gefäßform. Und selbstverständlich werde ich mich bemühen, dass dein Wort in dem Gefäß, wie du es mir präsentierst, auch bei mir zur Wirkung kommt. Das ist Oratio. Also es ist gar nicht so sehr ein formaler Vorgang. Oh, ich habe die Gattung entdeckt. Sondern es ist eine Haltung. Eine Haltung, die ich zum Ausdruck bringe, wenn ich an ein Wort Gottes herangehe, das sage, mein Gott, das ist ein Wort Gottes. Und wenn es aus dem Staatsarchiv hereingerutscht ist, hat es eine Bedeutung. Und wenn es eine blöde Liste ist, hat es eine Bedeutung. Und wenn es ein Rechtstext ist, hat es eine Bedeutung. Und wenn es ein Brief ist, hat es eine Bedeutung. Und du hast das vorher bestimmt, in welches Gefäß du diese Offenbarung haben willst. Also werde ich doch selbstverständlich sagen, mein Gott, ich will dich kennenlernen. In der Art, wie du dich offenbart hast. Ich will dich, ich will nicht mich, mich habe ich schon. Dich will ich. Es sind Gottes Worte, in einem ganz bestimmten Gefäß. Das heißt, ich fasse mal den ersten Teil zusammen. Texterfassung inklusive der Formgeschichte. Texterfassung, Textzuwendung ist Demut. Verstehen Sie? Es ist Demut. Es ist mein Respekt vor dem, was der Allmächtige in welchem Gefäß liebevollerweise auch mir gesagt hat. Und diese Haltung, die wollen wir damit anregen, darüber nachzudenken. In welcher Haltung gehe ich denn daran? Ja, manchmal fällt es mir leichter. Und manchmal denke ich, so was Eigenartiges. Aber ist ja von dir, mein Gott. Ist ja nicht irgendein Schinken. Ist Heilige Schrift. Ist Offenbarung. In ein Gefäß gegossen. In bekannte Gefäße, komische Gefäße, einfache Gefäße, schwierige Gefäße, aber von dir gewählt. Und ich werde meine Demut darin zum Ausdruck bringen, dass ich das ernst nehme, wie mein Gott mir sein Wort offenbart. Und wenn Sie so rum an das Thema rangehen, hat das gar nichts mit Akademisierung oder kompliziert oder sonst was zu tun oder was sonst in Ihrem Kopf rumgeht, sondern mit einer hohen Respekt, einer demütigen Haltung vor dem lebendigen Gott. Ich komme zu dir, komme du durch dieses Wort der Offenbarung, dem ganz bestimmten Gefäß der Formgeschichte, komm du bei mir an. Und du weißt, mein Gott, wo ich mich schwer tue, wo ich eine Blockade in meinem Hirn habe, wo ich nicht kapiere, warum du in das Gefäß das gegossen hast. Aber nicht du bist das Problem, mein Gott. Nie bist du das Problem. Ich bin es. Lass mich In Demut, Oratio, Gebetshaltung, Ausrichten auf Gott, diese Worte in mein Leben hineinwirken lassen. Das ist der erste wichtige Aspekt, über den wir nachdenken und uns austauschen sollten, wenn wir über dieses Thema sprechen. Die Texterfassung ist kein nebensächliches Blenblen, sondern die Texterfassung, die Textzuwendung, die Textwahrnehmung ist Ausdruck meiner Demut zu meinem Gott. Und dann natürlich das Zweite, das Stichwort der Meditatio. Meditatio, das große Feld der Meditatio, meint tatsächlich, dass ich von meiner Person her in einen Text investieren darf. Das ist etwas, ich möchte wirklich nochmal sagen, ich weiß, dass manche ein Faible dafür haben, manche haben es nicht. Manche fanden das toll, Faust 1 zu interpretieren und mit Goethe da zu denken oder was sie lesen mussten. Andere dachten, wie komme ich da nur wieder raus? Ja, das heißt, natürlich haben wir unterschiedliche Nähe und Distanz zu Text erarbeiten, das weiß ich auch. Aber nun ist die Bibel eben ein literarisches Werk, natürlich. Und wenn ich mich jetzt diesem Text zuwende, wenn ich in ihn investiere, dann, ganz wichtiger Gedankengang, dann werde ich dadurch reich. Ich werde reich. Das muss man begreifen. Ich erlebe das immer wieder, wir haben in diesem Haus ja über viele, viele Jahre auch Homiletikseminare, ich weiß nicht, wie viele Homiletikseminare ich gehalten habe, gemacht, wo dann unterschiedliche Pfarrer, Pastoren, Prediger hier waren und wir haben die unterschiedlichsten Texte homiletisch erarbeitet, also Homiletik, Predigtlehre, wie mache ich aus dem Text eine Predigt, ist auch nochmal ein Thema, ja, wie mache ich aus dem Text eine Predigt. Und da war immer wieder der Gedankengang, dass ich gemerkt habe, dass diese mit mir am Text arbeitenden Leute, dass die so eine Unruhe verbreitet haben. Die waren so schnell fertig. Die waren so unglaublich schnell fertig. Gelesen, fertig, erledigt. Oh, ich weiß schon, was ich sagen muss. Ich bin eigentlich schon durch. Eigentlich wusste ich ja schon vorher, was ich sagen wollte. Aber ich habe zur Sicherheit noch mal den Text gelesen. Ich kann ja noch deutlicher sagen, eigentlich brauche ich gar keinen Text für das, was ich sagen will. Aber es gebietet natürlich der Anstand, noch einen Text als Sprungbrett zu nehmen für die Erörterungen, die ich gerne weitergeben will. Und dann braucht man sich nicht verwundern, wenn manch eine Äußerung in Hauskreisen und sonst irgendwo eher ein Nacherzählen des schon vorhandenen ist. Und man denkt, hast du da irgendwo mal an dem Text auch ein Stück weit gearbeitet? Hast du meditiert? Hast du da Zeit investiert? Das ist Wort Gottes. Das ist doch nicht die Bildzeitung. Das lohnt doch. Das ist ewiges Wort Gottes. Das wahrzunehmen, zu meditieren. Mein Gott, ich will das gerne begreifen, was du da sagst. Verstehen Sie, die Investition in einen Bibeltext und das Wahrnehmen von Bibel ist für eine ganz persönliche stille Zeit wie für Predigtvorgänge und weiß nicht was. Das ist immer das Gleiche. Das gleiche System ist, es ist ein Geburtsvorgang. Da haben die alten Ausleger schon recht. Es ist ein Geburtsvorgang. Das geht nicht schnipp, bup, da ist der Text da. Sondern da gehen Sie im wahrsten Sinne des Wortes ein wenig schwanger mit diesem Text. Das muss erst einmal einen Prozess durchmachen, da muss der Text verstanden werden, der braucht nochmal 3 Kurven mehr und er muss in mir was auslösen, er muss was bewegen, eine Sprache, ein Gedanke, ein Wort, eine Gattung, an der ich hängen bleibe, überlege, warum das Gefäß, mein Gott, ich hätte ein anderes genommen, warum hast du jetzt das genommen? Warum hast du das Gefäß so verändert? Ist doch eigenartig, dass du das Gefäß, was schon da war, geändert hast, ist doch eine Botschaft. Versteht, was ich meine? Und dann entsteht etwas. Das ist wie Hefe. Das braucht Zeit. Und wenn ich vorher schon weiß, was ich hinterher sagen will, das ist hochgefährlich. Wenn ich eigentlich gar keinen Text brauche, ist hochgefährlich. Wenn die Äußerungen, die ich da mache, mit dem Text überhaupt nicht zusammenhängen, dann mögen die noch so biblisch richtig sein. Ist das hochgefährlich? Weil wir doch im langen Leben unserer hören und redenden Gemeinde wissen, dass wir, die wir reden, gar nicht so originell sind. Das Einzige, was wirklich originell ist, sind nicht wir. Das Einzige, was wirklich originell und immer neu frisch ist, ist das Wort Gottes. Wenn ich von meiner Seite aus meine, ich hätte immer was Neues zu sagen, hui, kräftiger Denkfehler. Wenn ich aber hineinhöre und sage, mein Gott, nach dem Geburtsvorgang, was willst du, dass gesagt wird? dann lande ich auf einer ganz anderen Ebene. Und dazu gehört auch das Thema jetzt tatsächlich der Wahrnehmung der Texte. Und da gibt es tatsächlich einen Ertrag. Es gibt einen Ertrag, es gibt also eine Wertschöpfung. Und die Wertschöpfung am Wort Gottes in der Meditatio, die ist natürlich für den Endverbraucher spürbar. Ja, selbstverständlich. Ob sie mal eben da durchhuschen und noch so einen handlichen kleinen Kommentar dazu gezogen haben und ungefähr wissen, wo sie meinen, am Ende hinkommen zu sollen, was Gott selbst so nach 5 Minuten ihnen entsprechend zu sagen hat, oder ob ein Geburtsgang, ein Vorgang in ihnen abgelaufen ist, das ist das Entscheidende. Also die Meditatio, die Texterarbeit, das Wirkenlassen des Wortes Gottes hat einen ganz großen Ertrag. Wir gehen manches Mal so arm vom Bibellesen weg, weil wir zu schnell den Prozess abgebrochen haben. Oder um im Bild zu sprechen, wir lassen das Kind gar nicht auf die Welt kommen. Das Kind, diese Textgeschichte, dass ich sagen kann, jetzt, mein Gott, beginne ich ein ganz klein wenig zu verstehen, was ich meine, was du eventuell mir in mein Leben mit diesem Wort Gott sagen möchtest. Bitte, sie werden nicht ärmer, die Investition. Das haben viele von Ihnen ja schon 100-fach, 1000-fach gemerkt. Die Investition in Wort Gottes. Dieses sich zuwenden im Text, dieses Meditatio, Aufnehmen dieses Textes, das hat sich immer gelohnt. Sie aussetzen dem Wort Gottes, macht sie reich. Es macht sie so reich, dass sie nachher auswählen müssen, was sie sagen wollen. All das, was man ihnen gesagt hat beim Geburtsvorgang, können sie gar nicht sagen. Sie brauchen also die ganz schwierige Aufgabe, jetzt die 90% wegzuwerfen, um die 10% festzuhalten, die tatsächlich zu transportieren sind, weil Gott ist in seinem Wort unendlich reich. Und dazu gehört die Formgeschichte. Die Formen. Ich sag mal so ein paar Stichworte. Warum nimmt Gott ein persisches Staatsarchiv, um es nochmal aufzunehmen? Warum nimmt er das? Muss er doch nicht. Aber plötzlich kommt dann ein Text aus dem persischen Staatsarchiv bei Esra und Nehemia. Da wird gesucht. In Unterlagen, wird rausgezogen und wird zitiert und landet in der Heiligen Schrift. Und der Heilige Geist lässt zu, dass so ein Text da drin steht. Und plötzlich merken sie, dass da mit eine Botschaft drin ist, dass Gott tatsächlich sagen will, ich bin ganz real in der Zeitgeschichte drin. Ich bin kein diffuses Wesen irgendwo auf einem Fixstern. So mich findet man mit dem, was ich getan habe, in euren Staatsarchiven. Und das kannst du nachlesen. Das hat seinen ganz bestimmten Sinn. Da haben sie von der Formgeschichte schon die halbe Predigt. Warum nimmt Gott manche seiner Prophetien in die Form einer Vision? Warum zeigt er dir einfach 3 nüchterne Sätze? Warum nimmt er einen Sahaja in die Nachtgesichte mit hinein? Und dann ist der Typ plötzlich in einer Welt, wo man denkt, was ist denn jetzt gerade, was geht denn da ab? Irgendwelche Pferde laufen rum und Täler sind da, man weiß gar nicht, wer wo, wann, wie ist. Ein Spektakel von unterschiedlichen Wahrnehmungen. Warum macht er das so? Geht sich auch ein bisschen nüchterner? Das ging auch nüchterner, aber er hat es so gewollt. Was wollt denn mein Gott damit, wenn er eine Vision in Sahaja reinnimmt? Hat den Mann soll's umhauen? Allein schon vom Vorgang umhauen. Dass er sagt, ich bin völlig platt, was ich da gesehen habe. Wenn mir den Inhalt Gott in strohenden Sätzen gesagt hätte, hätte er gar nicht das ausgelöst, als wenn ich jetzt visualisiert in den unterschiedlichen Farben und Szenen dieses Bild vor Augen habe. Gott will, dass der Sahaja tief bewegt aus der Nacht rauskommt und sagt, das muss ich festhalten, das muss ich transportieren, das muss ich weitergeben. Gott hat mir das bildreich in der Vision verdeutlicht. Wie wichtig ist da die Form? Wie wichtig? Warum tritt Gott auf in den Propheten in der Gerichtsrede? Und sie kommen sich plötzlich vor wie in einem Justizpalast. Und ihr schnuckeliger Herr Jesus steht plötzlich da wie der Richter. Und plötzlich stehen sie stramm und merken, jetzt ist gar nicht lustig. Allein schon die Form lässt sie doch gerade sitzen. Wo sie denken, okay, mein Gott, ich habe verstanden. Jetzt ist nicht gerade lustig. Du willst mir etwas sagen und es ist dir ernst. Und du nutzt die Sprache der Gerichtsrede, um in mein kleines Leben reinzukommen. Und ich werde das akzeptieren, dass du so mit mir reden musst. Und ich danke dir für diese Form, in der du in einer ganz besonderen Weise bei mir ankommst. Ist doch wichtig. Und dann stehe ich nicht da und sage, ich mag keine Gerichtsreden. sondern ich akzeptiere, dass mein Gott die Form nimmt und meint, ich muss das hören. Und ich werde in Demut das respektieren, in der Oratio und der Meditatio aufnehmen. Warum gibt es so Texte wie das Hohelied? Da werden manche schon rot, wenn sie es aufschlagen. Wahnsinniger Emotionsschub, unglaublich. Man denkt, mein Gott, was machst du da? Und das, was du da sagst, kannst du auch noch geistig deuten in die Intimität der Gemeinde und Israels. Puh, Hilfe, ja. Und dann bin ich eben nicht nur in tausend einer Nacht, sondern ich bin in biblischer Offenbarung und merke, Gott kann so nah, so dicht, so intim sein. So nah an mir. Ist doch wichtig. Er schickt mir keine Mail, ich liebe dich, Punkt. So, er gibt mir das Hohelied, ist doch was anderes. Verstehen Sie? Merken Sie, wie wichtig die Form ist? Ach, ich wünschte, Sie merken es. Warum gibt er mir Bekenntnistexte? Klare Bekenntnisse, wo etwas in deutlicher, klarer Sprache gesagt wird. Herr ist Jesus der Christus. Das kannst du letztens noch merken. Einfach, klar, fundamental. Und ich spüre, oh, das ist ein Satz, das ist ein Axiom. Das ist nicht mal eine Anmerkung oder mal eine Idee. Das ist ein Betonboden. Ich spüre schon von der Form her den Inhalt. Und die Meditatio nimmt mich mit hinein und ich merke, ah, da, mein Gott, da gehst du hin, da gehst du heute mit mir hin. Unseres persönliches Bibellesen, das merken Sie doch, das wird reich, das wird unglaublich reich, wenn ich in der Meditatio diesen Invest leiste und den Ertrag abschöpfe und merke, mein Gott, wie bist du vielfältig und wie kannst du mir da mein Leben beschenken mit deinem wunderbaren Wort. Nach der Oratio, Demutshaltung Gott gegenüber, was die Form betrifft, der Meditatio, der Textaufnahme und im Reich dastehen, kommt der dritte Bereich, die Tentatio. Und das kommt nächstes Mal. Denn das ist jetzt die nächste, ganz wichtige, dritte Sache. Wie wirkt denn jetzt dieses Wort? Was wirkt es denn in mir? Und deswegen lasse ich das jetzt schön offen. Und da machen wir in 14 Tagen weiter. Aber, er hat nicht umsonst das Markus-Evangelium gelesen. Denn das ist mir tatsächlich, was die Form betrifft, noch wichtig, Ihnen mitzugeben. Wir haben tatsächlich natürlich eine ganz besondere Form, richtig? Wir haben in der Bibel alles Mögliche. Und es gibt für alle möglichen Dinge, alle möglichen Parallelen, was wir hatten, Trauerreden und Hochzeitsanzeigen und Rechtstexte und was wir ja schon erwähnt haben und vieles andere mit da mehr. Aber was ist ein Evangelium? Was ist eigentlich ein Evangelium? Ich weiß, da denken wir ganz wenig drüber nach, weil wir ja seit Jahrzehnten mit dem Evangelium leben. Wir sind ja groß geworden damit. Aber wenn Sie mal gehen mal ganz kurz 2000 Jahre zurück. Und Sie sehen Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, in was für eine Form sollen Sie denn das gießen, was Jesus jetzt ist, sagt, tut, macht? Also, verstehen Sie, wie soll es denn sagen? Und wenn Sie in die Zeit vor 2000 Jahren gehen, da gab es ja Formen. Es gab Formen, wie man solche im gröbsten Sinn biografische Sachen versucht hat, in Gattungen reinzugießen. Es gab zum Beispiel die historische Erörterung. Da wurde ein Sachverhalt auf seinen historischen Gehalt hin beschrieben. Möglichst neutral. Neutral ist ja immer relativ. Ist das Evangelium eine historische Erörterung? Es gab die philosophisch-theologische Abhandlung. Ein Thema wurde erörtert. Das Leid, die Freude, das Glück, der Tod. Ist Evangelium eine theologisch-philosophische Erörterung? Es gab das Heldenepos. Ein Star tritt auf. Ein Held. Wahnsinn, was er getan hat. Es konnte eine reale Figur sein. Diese Herrscher des Römischen Reiches. Sie konnten aber auch in eine Götterdimension hineinkommen. Ist das Evangelium ein Heldenepos? Ist Jesus der Held? Es gab das Götterdrama. Jesus ist ja Gott. Was gab es ein Götterdrama? Das war auch eine Form. Versteht ihr, was ich meine? Was soll denn machen? Gut, er kann eine schlichte Biografie schreiben. Das gab es auch schon. Und eine Biografie fängt wo an? Da vorne. Und Markus 1 fängt wo an? Hinten. Das sind schon 30 Jahre weg. Da bleiben nur noch 3 Jahre übrig. Merkst du, was ich sagen will? Was soll es denn sein? Was ist denn ein Evangelium? Und man hat gesucht. Man hat am ehesten etwas gefunden, was Bios heißt. Bios heißt das Leben. Und übertragen eben dein Leben. Aber als man versucht hat, diese Form zu übertragen auf das Evangelium, hat man gemerkt, passt nicht so richtig. Denn interessanterweise, was ist denn das Wichtigste bei Jesus? Das Leben? Nein. Das Sterben? Also passt natürlich nicht in die Gattung. Wenn ich sage, ich schreibe ein Bios und die Hauptsache ist, dass du stirbst. Und dann merken wir, plötzlich haben wir ein schönes Problem. Ein schönes Problem. Wir haben keine Gattung. Wir haben keine Gattung. Und das allein ist doch schon Botschaft. Das allein ist doch jetzt schon Botschaft, oder? Das Evangelium passt in keine Schublade, Gattung. Da ist kein Kästchen da. Man hat also tatsächlich eine neue Form erfunden. Die hat Elemente von anderen, ja natürlich. Aber es gibt tatsächlich das Evangelium als eigenständiges Genre oder eigenständige Gattung. Und das hat damit zu tun, dass der Inhalt in die bisherigen Schubladen nicht reinpasste. Herr Jesus, das ist doch mal ein Thema. Du passt nicht in die Schubladen. Wir haben so schöne Schubladen. Und in keine der Schubladen, Herr Jesus, passt du rein. Ist ja unglaublich. Herr Jesus, warum passt du in keine Schublade rein? Und wir könnten vom Markus-Evangelium, was wir gelesen haben, es gleich verstehen. Weil Markus, einer von diesen Evangelisten, der das Evangelium geschrieben hat und sagt, Leute, das ist was ganz, ganz anderes. Ich kann, ohne dass ihr irgendetwas vermisst, kann ich die ersten 30 Jahre von Jesus wegnehmen. Und ich starte nicht Jesus und der Kindergarten, Jesus und die Grundschule. Jesus und seine Ausbildung. Nein, womit starte ich? Ich starte, dass der Täufer auftritt, der Vorläufer. Und dann geht's mitten rein in die Heilsgeschichte Gottes. Jesus tritt auf. Und das Markus-Evangelium, das wissen die meisten, die von Ihnen haben ja nur, deswegen habe ich es ja ausgewählt heute Abend, nur 16 Kapitel, das ist ja, in 2 Stunden sind sie durch. Und von diesen 16 Kapiteln ist tatsächlich die Hälfte damit beschäftigt, Jesus ans Sterben zu bringen. Ab Kapitel 8 hat das Markus-Evangelium ein Thema. Wie geht dieser Jesus ans Kreuz? So ein Thema. Das Thema, was in keine Schublade passt, ist, wie stirbt Jesus? Es passt in keine Schublade, gibt keine Gattung für. Um einen Vorbau leicht verlängerte Sterbegeschichte, komische Gattung. Hauptsache, der stirbt. Irres Format. Das Wichtigste an Jesus ist, geht er ans Kreuz oder geht er nicht? Und Markus nimmt uns mit, Sie können es mal durchblättern, Markus nimmt uns mit, faszinierend mit, dass je näher es zum Kreuz geht, desto langsamer erzählt er. Er wird immer langsamer. Der jagt nicht durch,
sondern nimmt den Lesern diese berühmt-berüchtigte Redundanz mit hinein. Er bremst sie ab. Und in Kapitel 15 am Karfreitag, da wechselt er im literarischen Format in Stundenbericht. Da wird in 3-Stunden-Takt berichtet, was da abgelaufen ist. Um zu sagen, der Tag, das ist der Tag aller Tage. Jesus ist gestorben. Gut, das ist ein Wahnsinnsformat. Aber zu diesem Format gehört noch etwas dazu, was völlig analogielos ist, nämlich, dass dieses Sterben, dieses einzigartige Sterben, diesem ganz einzigartigen Format des Evangelions, des Evangeliums, der guten Botschaft, dass es auch gleichzeitig noch interpretiert wird. Es ist also nicht nur ein, was wir vorhin hatten, eine historische Erörterung, das Sterben von Jesus. Es ist eine Interpretation. Und der stirbt, hat sogar, bevor er stirbt, das interpretiert, was passiert, wenn er stirbt. Das ist einmalig. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sagt Jesus, sondern dass er diene und gebe sein Bios, sein Leben als Lösegeld für viele. Die Interpretation des Geschehens wird ins Evangelium, das gab es noch nie. Und allein wenn Sie das entdecken, hat sich schon ein Abend über biblische Gattung gelohnt. Weil Sie allein an der Existenz der neuen Gattung Evangelion, Evangelium entdecken, da hat doch die Bibel tatsächlich eine neue Form erfunden, für einen neuen Inhalt, für mein neues Leben. Das Evangelium als Gattung ist eine neue Form wegen eines neuen Inhalts für ein völlig neues Leben. Denn das Leben, was Sie und ich jetzt leben, aufgrund des Evangeliums, gab es bisher noch nie. Es gab Traueranzeigen und Hochzeitskarten, Gerichtsreden, und Leichentexte, persische Staatsarchive und Listen, Prophetien und Visionen. Aber Evangelium gab es noch nie, weil neues Leben gibt es erst, seit es Evangelium gibt. Und seit es Evangelium gibt, in der neuen Form, können wir leben. Die Form zeigt uns den Inhalt. Und wenn das bei uns ankommt, dann entdecken wir ein ganz klein wenig mehr, und das ist ja der Sinn von unserem Abend. Boah, was für ein Buch. Was für ein Buch. Und ich bringe in meiner Haltung zu diesem Buch meine Demut vor diesem Gott zum Ausdruck. Ich denke nicht an seinen Formen rum, an den Gefäßen, die er nutzt, sondern ich akzeptiere diese Gefäße mit ihrem Inhalt. Oratio. Und dann will ich den Ertrag haben mit der Meditatio. Und dann besprechen wir die Wirkung in der Tentatio. Und freuen uns an diesem Schatz des Wortes Gottes in den unterschiedlichsten Gefäßen, die er uns da gegeben hat. Unter anderem in einer völlig neuen Gattung. Für einen völlig neuen Inhalt, für ein völlig neues Leben. Herr Jesus, so viel Kreativität und Liebe, so viel Vielfältigkeit und Einzigartigkeit, alles durchdacht und gewollt von dir im Heiligen Geist, hineingegossen in die literarischen Formate, die wir haben. Hab Dank dafür. Verzeih unsere Hochnäsigkeit. Verzeih unser Verurteilen. Verzeih unser Wegschieben von biblischen Texten. Gib uns neu diese geistliche Ausrichtung der Oratio, der demütigen Hinwendung zu deinem Wort. Und dann zeige uns im ganz persönlichen Wahrnehmen des Geburtsprozesses von Texterfassung, in der Meditatio, wie reich du uns machst, auch indem du uns die Augen öffnest für die Geschenke deiner Formen, deiner Gefäße. Dass wir mit einem reichen Schatz aus deinem Wort unseren Weg weitergehen und dich verstehen lernen, was du sagen willst und warum du es so gemacht hast, wie du es gemacht hast. Lehre uns. Und dann wollen wir auch beim nächsten Mal zuhören, darauf achten, wie das ist, wenn du durch dein Wort uns in die Tentatio, in die Wirkung dieses Wortes hineinführst. Wir staunen darüber. Staunen über die unterschiedlichsten Formen, auch gerade über diese ganz besonders einzigartige, in Anführungszeichen, Neuerfindung der Gattung Evangelium. Ja, Jesus, du passt in keine Schublade. Und wir danken dir für diese neue Schublade des Evangeliums. Und wir danken dir, dass der Inhalt, der in dieser neuen Schublade drin ist, unser Leben geworden bist. Wir beten dich an, Herr Jesus. Wir lieben dich. Und wir danken dir für dein Wort, dein wunderbares, außergewöhnliches Wort. Amen.